Deutschlandfunk Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Fußballspiele von Borussia Dortmund sind in dieser Saison selten schön anzusehen und auch das Abendspiel bei Werder Bremen gehört mit dazu. Immerhin gibt es heute einen mildernden Umstand. Eine Halbzeit musste der BVB in Unterzahl spielen. Und das Ergebnis stimmt aus BVB-Sicht auch. Über den 2:1-Sieg berichtet Felix Gerhardt.
Dass es noch so spannend wurde im Bremer Weserstadion, lag an der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Dortmunds Marcel Sabitzer kam im Zweikampf mit Werders Mitchell Weiser zu spät, traf diesen an der Achillessehne und sah die rote Karte. Dortmund also eine ganze Halbzeit in Unterzahl. Bis dahin hatte der BVB fast alles unter Kontrolle, führte glanzlos durch Tore von Daniel Mahlen in der 21. und Jadon Sancho in der 38. Minute. In Überzahl versuchte Werder alles und belohnte sich zumindest mit dem Anschlusstreffer durch Justin Ginmar in der 70. Minute. Ginmar war in der vergangenen Saison übrigens von Werder an Dortmunds U23 ausgeliehen.
Natürlich ist jedes Tor schön, gerade gegen Dortmund, aber es wäre viel geiler, wenn wir vielleicht irgendwas Zählbares hätten mitnehmen können.
In der Schlussphase hatten die Bremer gleich 4 gelernte Stürmer auf dem Platz, doch Dortmund verteidigte leidenschaftlich und darf den Sieg am Ende auch als gelungenen Charaktertest werten. Ein runder Abend für Stürmer Niklas Füllkrug bei seiner Rückkehr ins Weserstadion.
Wir wollten unbedingt die 3 Punkte mitnehmen. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute und konsequente erste Halbzeit gespielt. Bringen dann auch das Ergebnis irgendwie über die Bühne.
Durch den Sieg verteidigt der BVB den Champions League Platz 4. Werder muss nach der 2. Niederlage in Serie die zarten Europapokalträume wohl erstmal hinten anstellen.
Vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel bei seiner Motivationsrede so stark gegen eine Tür getreten, dass er sich den Zeh gebrochen hat. Beim Spiel gegen Mainz muss er sich entsprechend zurückhalten. Die Bayern gewinnen trotzdem 8:1.
Die Schmerzen sind Trainer Thomas Tuchel während des Spiels anzusehen. Mit dem gebrochenen Zeh und den Schmerzmitteln wirkt Tuchel gehemmt, ganz im Gegensatz zu seiner Elf.
Das ist das, was wir von uns erwarten, das, was wir auch können. Aber die Art und Weise war sehr gut und es gehört dann immer ein bisschen Glück dazu, wenn so viele Tore fallen.
Gewirbelt lässt sich nur kurz nach dem 1:2 durch Amiri etwas aus dem Rhythmus bringen. Megastark der dreifache Torschütze Harry Kane, der jetzt bereits 30 Mal getroffen hat. Und megastark auch Doppeltorschütze Leon Goretzka, der dazu noch 2 Assists dazu bekommt.
In der A-Jugend vielleicht mal. Ansonsten, ich glaube, im Profibereich habe ich das noch nicht erleben dürfen. Deswegen ja, freut mich das natürlich extrem.
Auch Müller, Musiala und Gnabry treffen. Für hungrige Bayern kein Wunder, dass Mainz-Kapitän Sylvain Widmer das nicht witzig findet.
Wir haben dem Gegner viel zu viel Raum gelassen. Wir haben so viele Bälle hinter die Abwehr nicht oder nicht gut verteidigt.
So veredeln die Bayern eine gelungene Woche. Erster Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Heute noch das Schützenfest gegen Mainz.
Und durch die vielen Gegentore hat Mainz jetzt auch das schlechtere Torverhältnis im Vergleich zum ersten FC Köln, der einen Platz vor den Mainzern auf den Relegationsplatz liegt. Und die Kölner haben jetzt auch 2 Punkte Vorsprung, weil sie gegen Gladbach im Derby spät den 3:3 Ausgleich schaffen. Burkhard Hupe.
Für Spiele wie dieses wurde das geflügelte Wort vom Wechselbad der Gefühle erfunden. Köln 2-mal vorn, 2-mal durch Ali Du, Gladbach 2-mal zurück und dann selbst in Führung. Und der Schlusspunkt dann durch den eingewechselten Kölner Damien Downs. Ein wilder, aufregender Ritt, dieses Derby, dieses 3:3. Und mittendrin also der Kölner Doppeltorschütze Farid Ali Du.
Sehr wichtig für uns natürlich und wir nehmen natürlich diesen Punkt sehr gerne mit. Wir hätten gerne die 3 Punkte mit nach Hause genommen, aber wir nehmen jetzt einfach den Schwung jetzt von dem Spiel mit und machen nächste Woche weiter.
Auf Gladbacher Seite traf der eingewechselte Robin Hack doppelt innerhalb von nur 2 Minuten und wirkte doch nicht so richtig glücklich.
War sehr, sehr, sehr knapp und es ärgert mich extrem, dass wir da noch einen Ausgleichstreffer bekommen, weil ich glaube, da war sehr, sehr viel Emotion dabei heute und ich glaube, mit einem Sieg hätten wir uns belohnt.
Die Gladbacher hatten außerdem noch 2-mal Pech und trafen durch Neuhaus nur den Pfosten. Unter dem Strich also ein Derby ohne Sieger, dafür aber mit einem Gewinner, dem Bundesliga-Fußball nämlich.
Von diesem Bundesliga-Fußball müssen sich die Fans des SV Darmstadt nach dieser Saison wahrscheinlich wieder verabschieden. Der Aufsteiger verliert nämlich auch in Leipzig 0:2 und bleibt am Tabellenende. Philipp Weißkech.
Leipzig erwischte einen perfekten Start gegen den Tabellenletzten. Nicht mal 3 Minuten waren gespielt, da landete eine Ecke von David Raum am 2. Pfosten. Der Darmstädter Thomas Isherwood lenkte den Ball per Brust ins eigene Tor. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte der eingewechselte Christoph Baumgartner per Einzelaktion auf 2:0. Und dabei blieb es bis zum Abpfiff. Haken dran also an den 14. Saisonsieg für RB und Abwehrmann David Raum.
Wir haben uns das vorgenommen, hier ein solides Heimspiel abzuliefern. Ich als Verteidiger bin natürlich froh, dass die Null steht. Im Endeffekt haben wir jetzt hier 3 Punkte zu Hause geholt. Es war eine Pflichtaufgabe, die haben wir erfüllt.
Die Gäste hatten nur sehr wenige Offensivaktionen. Trotzdem, nach dem frühen Rückstand schien zunächst ein erneutes Debakel wie zuletzt gegen Augsburg zu drohen. Doch das Team um Keeper Marcel Schuhn zerfiel diesmal nicht.
Die Reaktion nach dem Tor war gut. Und dann hatten wir ein paar gute Defensivaktionen und wir haben uns, glaube ich, vernünftig verkauft.
Deutlich besser verkauft hat sich bisher der andere Aufsteiger, der FC Heidenheim. Heute setzt es aber eine Niederlage in Augsburg. Der Schütze des einzigen Tores, Jeffrey Chauvelou.
Das macht sehr glücklich. Heute war fußballerisch kein gutes Spiel, denke ich. Beide Seiten wenig Chancen. Und das freut mich auch für die Mannschaft natürlich, dass wir wieder zu Null spielen. Und das muss uns dann auch Vertrauen geben für die nächsten Spiele.
In der zweiten Liga bleibt der erste FC Nürnberg zumindest in Sichtweite zu den Aufstiegsplätzen. Nach dem 1:0 in Magdeburg beträgt der Rückstand auf Platz 3 5 Punkte. Frank Martin berichtet.
Jubel beim ersten FC Nürnberg, lange Gesichter beim FCM. Der verliert ein Heimspiel gegen die Mittelfranken am Ende mit 0:1. Vor den 26.600 Zuschauern war Magdeburg lange Zeit am Drücker, hatte Riesenmöglichkeiten in der ersten und auch in der zweiten Halbzeit. Den entscheidenden Treffer allerdings, den setzte der erste FC Nürnberg in der 80. Minute. Ein Konter über die linke Seite. Der Ball wurde in den Rücken der Magdeburger Abwehr gespielt und Can Yılmaz Uzun war zur Stelle, netzte ein zum goldenen Tor. Nürnberg jubelt, gewinnt glücklich in Magdeburg mit 1:0.
Durchschnittsalter 23 Jahre. So jung war heute die deutsche Frauenstaffel beim Biathlon-Weltcup in den USA. Gerade am Schießstand war das aber nicht zu merken und so gibt es eine verdiente Silbermedaille. Lars Becker berichtet.
Janina Hettich-Walz, Selina Grotjan und Vanessa Vogt hatten sauber vorgelegt und dann kam Julia Kink. Kurzfristig für die angeschlagene Sophia Schneider in die Staffel gerutscht, musste die 20-jährige Kink in ihrem überhaupt erst zweiten Weltcuprennen gleich als Schlussläuferin ran. Dass sie ihr Vorbild, die Weltcup-Gesamtführende Ingrid Landmark-Tandrevold aus Norwegen, nicht würde halten können, war klar. Aber Kink war schnell auf der Strecke und vor allem cool am Schießstand. Null Fehler liegend, ein einziger Nachlader stehend, die Konkurrenz auf Abstand gehalten, Platz 2 vor Schweden, souverän abgesichert. Weltmeister Frankreich hatte sich früh aus dem Rennen um die Podestplätze geschossen. Dem deutschen Frauenteam gelingt nach WM-Bronze in Tschechien auch ein erfolgreicher Staffelabschluss im Weltcup.
Die nordischen Skisportlerinnen und Sportler sind an diesem Wochenende in Oslo aktiv. Die Langläuferinnen haben zum ersten Mal überhaupt 50 Kilometer in der klassischen Disziplin absolviert. Mit einer Bronzemedaille aus deutscher Sicht. Beim Skispringen hat der Wind die Hauptrolle gespielt, berichtet Thorsten vom Wege.
Die DSV-Adler wurden in Oslo regelrecht vom Winde verweht. Das war aber nicht der alleinige Grund für das schwache Abschneiden der Deutschen, analysierte Bundestrainer Stefan Horngacher.
Ein sehr turbulenter Wettkampf mit vielen verschiedenen Windbedingungen. Wenn man dann nicht gut springt, dann potenzieren sie die Fehler noch ein bisschen mehr, wenn da schlechte Verhältnisse sind.
Mit denen kam Österreichs Stefan Kraft am besten zurecht, der gewann. Pius Paschke wurde 14. Ganz anders dagegen die Damen. Hier gab es wegen des immer stärker werdenden Windes keinen zweiten Durchgang und damit wurde Silje Opseth Siegerin mit nur einem Versuch vor Katharina Schmid aus Oberstdorf, die in Oslo ihr bisher bestes Saisonergebnis einfuhr. Bereits in den Mittagsstunden hatte Vornamensvetterin Katharina Hennig für Freude im deutschen Lager gesorgt, denn die Sächsin erreichte über 50 Kilometer gelaufen in der klassischen Technik Platz 3.
Ich habe mich erstmal gefreut, dass ich wirklich so lange in der Spitzengruppe dabei war und als ich am Ende mit der Terry zusammen weg war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt im Zielsprint musste. Das war Pflicht.
Theresa Stadlober aus Österreich, die wurde Vierte. Die ersten beiden Plätze gingen nach Schweden. Frida Karlsson gewann souverän vor Eva Andersen. Norwegen fuhren den beiden Bewerben der Kombinierer Erfolge ein, wenig überraschend durch Jarl Magnus Riebe bei den Herren und Ida-Maria Hagen, der damit auch der Gesamtweltcup nicht mehr zu nehmen ist. Beste Deutsche, Terenz Weber bei den Männern auf Platz 7 und Nathalie Armbruster, die vor Jenny Novak Fünfte wurde.
Knapper ging's nicht für Snowboarderin Ramona Hofmeister. Beim letzten Slalom in Winterberg erreicht sie mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung das Viertelfinale und holt damit die Gesamtwertung im Slalom. Und weil sie den Gesamtweltcup und den Parallelweltcup auch gewonnen hat, beendet sie die Saison mit 3 Kristallkugeln.
Ja, unglaublich viel. Ich glaube, ich kann es noch gar nicht so realisieren gerade im Moment. Ja, ich bin einfach wahnsinnig stolz auf mich selber und aufs ganze Team, das dazu beigetragen hat. Ich bin jetzt im Endergebnis unglaublich zufrieden, wahnsinnig happy und sehr erleichtert. Da fällt auch viel Druck ab,
sagte Hofmeister im Deutschlandfunk. Abseits der Rennstrecke zerlegt sich Red Bull Racing gerade selbst im Machtkampf um Teamchef Christian Horner. Auf der Strecke ist davon nichts zu merken. Max Verstappen gewinnt auch das zweite Rennen der Saison. Über das Rennen in Saudi-Arabien, Jens Gideon.
Max Verstappen ist schon jetzt auf dem Weg zum vierten WM-Titel. Der Niederländer holte in Saudi-Arabien den zweiten Sieg im zweiten Rennen und liegt damit konkurrenzlos an der WM-Spitze. In den 50 Runden von Jeddah konnte nur Red Bulls Nummer 2 Sergio Perez einigermaßen folgen. Wie vor einer Woche in Bahrain sorgte der Mexikaner für einen Doppelsieg des Weltmeisterteams. Platz 3 ging wieder an Ferrari. Dieses Mal schaffte der Monegasse Charles Leclerc den Sprung aufs Podium. Der einzige Deutsche, Nico Hülkenberg, holte im Haas Ferrari als Zehnter seinen ersten WM-Punkt des Jahres. In 2 Wochen geht es im australischen Melbourne weiter.
Und damit endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Danke fürs Zuhören, schönen Abend noch und dann eine gute Nacht.